Harris ist ja bestimmt keine Hoffnungsfigur der Linken in Amerika, in gar keiner Weise, obwohl die Republikaner versuchen, sie als Radikale zu malen. Ich meine, es könnte ja nicht falscher sein. Das ist ja wirklich ein ideologischer Kraftakt, den sie dort vollbringen wollen.
Herzlich willkommen bei What's Left, dem linken Podcast zur US-Wahl. Eine Koproduktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Mein Name ist Lukas Hermsmeier, ich arbeite als freier Journalist in New York und ich werde bis November mit verschiedenen Gästen über die dringendsten Themen dieses Landes sprechen. Wenn man die amerikanischen BürgerInnen fragt, was ihre größten Sorgen sind, steht eine Sache eigentlich immer oben, die Wirtschaft. Mit Blick auf die Wahl im November werden vor allem gestiegene Lebenskosten, der Arbeitsmarkt, aber auch Klimaschutz und der Staatshaushalt als entscheidende Bereiche genannt. Hier also müssen Kamala Harris und Donald Trump besonders überzeugen. Die US-Wirtschaft ist aber auch deshalb spannend, weil sich unter Joe Biden ein ziemlich erstaunlicher Wandel vollzogen hat. Nach vielen Jahrzehnten, in denen sowohl demokratische als auch republikanische Regierungen mit staatlichen Investitionen in die Wirtschaft sparsam waren, fließt nun wieder viel Geld. Mein heutiger Gast ist der renommierte Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Adam unterrichtet an der Columbia University in New York und ist Autor mehrerer Bestseller. Unter anderem hat er Crashed geschrieben, eine Analyse der Finanzkrise von 2008 und zuletzt ein Buch über die Pandemie und ihre geopolitischen Folgen. Es heißt Welt im Lockdown. Ich wollte von Adam wissen, wie er sich den Wandel der vergangenen Jahre erklärt, wie er die Pläne von Trump und Harris im Vergleich sieht und auch, was die wachsende Wirtschaftsmacht China für die USA und den Rest der Welt bedeutet. Doch bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich ein paar Begriffe und Personen einordnen. Eine Person ist Larry Summers, der unter Bill Clinton in den 90er Jahren Finanzminister war und später dann Obamas wichtigster Wirtschaftsberater, also prägend für die letzten Jahrzehnte. Eine andere Person ist Jake Sullivan, der ebenfalls zu Obamas Team gehörte und aktuell nationaler Sicherheitsberater der Biden-Regierung ist. Am Anfang unseres Gespräches geht es vor allem um die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre. Als Biden 2021 sein Amt antrat, präsentierte er gleich eine Reihe großer Gesetzesvorhaben, mit denen er das Land aus dem Pandemieloch holen wollte. Das Ganze lief unter dem Namen Build Back Better. Manches davon wurde schnell umgesetzt, über andere Elemente lange im Senat gestritten. Vor allem ein Senator, Joe Manchin aus West Virginia, stellte sich damals gegen die Investitionen für den Klimaschutz. So entstand also am Ende ein Kompromiss, der sogenannte Inflation Reduction Act. Aber jetzt zu Adam Tooze. Lieber Adam, ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Danke.
Na, bitte, bitte.
Ich würde gerne starten mit einer ja fast persönlichen Frage, aber natürlich auf deine Arbeit bezogen, bevor wir irgendwie über die großen politischen Fragen reden. Wenn ich richtig informiert bin, warst du in diesem Sommer in Deutschland, ja. In New York, ja. In China. Ja. In welchem dieser drei Länder, würdest du sagen, erlebst du mehr Inspiration für deine Arbeit, für dein Denken, für dein Forschen?
Ich war außerdem in Singapur. Das war, glaube ich, am anregendsten, was gar nicht Singapurs Ruf ist, weil ich war dort in einem Seminar, veranstaltet von Civil Service, also im Grunde die Beamtenschaft, wo man überhaupt nicht an Kreativität denkt. Aber im Gegenteil, das war richtig, es war so eine tolle Begegnung zwischen Sozialwissenschaftlerinnen, Leuten aus der Politik und, was weiß ich, hoch angesagte chinesische Sci-Fi-Autoren und so diese Szene. Und es war richtig gut. Also die Gespräche, wir redeten über Zukunft, weil sie haben so eine Zukunftsplanungszelle innerhalb der singapurischen Bürokratie. Bei den Firmen abgeschaut, bei Shell, also in seinen berühmten Szenarien-Plannings haben sie sich das abgeschaut. Und was sie wollten, ist so eine Blue Sky nach oben und unten offen, mal sehen, was dabei rauskommt, Gespräch über Zukünftiges und Gegenwärtiges in dieser diversen Gruppe. Und das war absolut faszinierend.
Und heute müssen wir ein bisschen mehr über die USA sprechen. Wenn wir über diese 4 Jahre unter Biden, vor allem wirtschaftspolitisch, nachdenken, was würdest du sagen oder was bleibt da für dich am ehesten hängen? Ist es so ein eine Gesetzesreform wie der Inflation Reduction Act und die Realisierung, dass da zum ersten Mal etwas Substanzielles im Klimaschutz passiert? Oder ist es eigentlich nach 4 Jahren eher
das Gefühl, es gibt zu viel Stillstand, es passiert noch nicht genug. Was bleibt hängen von diesen 4 Jahren für dich?
Also bevor wir in diese Strukturdebatte eintauchen, auf der wir zwangsläufig hin müssen und wollen, würde ich im Voraus etwas erwähnen, was viel zu wenig meiner Meinung nach diskutiert wird, und zwar das Kurzfristige, das Konjunkturelle. Also was Amerika unter Trump und dann Biden hingelegt hat, ist ja die erfolgreichste Erholung von einem Schock, den wir im demokratisch geleiteten Kapitalismus wohl vermutlich jemals gesehen haben. Die amerikanische Wirtschaft liegt im Moment etwas über dem Trend der Vor-Covid-Zeit. Das heißt also netto, natürlich gab es dazwischen Schmerzen, aber netto stehen wir besser da. Und ich meine, ich nehme jetzt wir sehr salopp, das heißt Bruttosozialprodukt, Vollbeschäftigung, Inflation wieder unter 3%. Es hätte im Grunde nicht besser laufen können. Und das war auch der Teil der beiden Programmatik, wo ich am meisten engagiert war, war die Fehler die vermeintlichen Fehler der frühen Obama-Zeit nicht zu wiederholen. Das heißt also, die Idee war, aus der Geschichte lernen. Der Stimulus, also die Arbeitsbeschaffungsprogramme unter Obama 2009 waren zu klein. Sie waren zu klein geriert, weil innerhalb des Obama-Apparats der Neoliberalismus grassierte und vor allem in Form von Larry Summers. Und es ging darum, diese Gatekeeper auszuhebeln und unter Biden wirklich ein großartiges Konjunkturprogramm zu ermöglichen. Und das haben wir tatsächlich hinbekommen. Unter anderem mit der Mitarbeit von Leuten wie Schumer, die ja von links in New York auch unter Druck stehen, also in ihrem Wahlkreis in New York und genau wissen, dass sie sich einlassen müssen auf die heterodoxe Ökonomie und haben es dann auch getan. Was wir gesehen haben, ist, würden die meisten, glaube ich, behaupten, die erfolgreichste Erholung jemals. Und das ist gewisserweise das Perplexe ist, dass sich das nicht ohne weiteres umsetzen ließ in ungeheuer tolle, was weiß ich, Umfrageergebnisse. Was dann im zweiten Schub kam, war zunächst Paralyse. Was dann im zweiten Schub kam, war ja dann die Blockade mit Joe Manchin. Und es war ja dann eine riesen Erleichterung, ein Schock, wirklich eine riesen Überraschung, als es dann gelang, im Sommer, im Juli 2022, dann doch dieses IRA-Paket, das Inflation Reduction Act, dieses versteckte Klimapaket hinzubekommen. Und seitdem debattieren wir im Grunde nur noch das, unter anderem auch, weil das mit der Konjunkturproblematik wurde dann etwas peinlich, weil die Inflation 21 einsetzte und der Larry Summers kam zurück und hat das alles umgedeutet als Scheitern der beiden Politik. Das heißt, das wäre mein erster Punkt, zu sagen, da gibt es eine vergessene makroökonomische Erfolgsgeschichte, die aber auch für progressive Politik seine Lehren hat, vor allem, dass es wirklich geht, die Wirtschaft heiß laufen zu lassen. Also gerade das, was in Europa und vor allem in Deutschland nicht geschehen ist und schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Und darf ich da nur einhaken, bevor du zu deinem zweiten Punkt kommst? Ja. Dieser Wandel, wie erklärst du dir denn den? Ist es so, dass in Washington dann Leute an der Macht sitzen, die irgendwann feststellen, nach den Jahrzehnten, hier funktioniert etwas nicht mehr? Ist es vor allem, geht es darum, nicht weiter von China abgehängt zu werden? Ist es auch der Druck von unten, Gewerkschaftsstärke in den letzten Jahren, oder kommt da alles zusammen? Woran liegt überhaupt dieser Wandel?
Die kritische Frage, das hast du ja auch in deinem Buch zur amerikanischen Linken wunderschön dargestellt. Also es brodelte in der Demokratischen Partei ab 2009 im Grunde, weil ja dann von rechts die Bedrohung kam mit der Tea Party und man merkte, es radikalisiert sich alles. Aber der entscheidende Moment, also die Öffnung, wie so oft, ist eine Niederlage. Und die Niederlage 2016 delegitimiert die von Clinton vererbten Eliten, die sich über Obama fortsetzten die sich ausgerechnet hatten, mit Clinton die Welt zu erben. Und das geht dann alles in dieser Nacht einfach kaputt. Und von einem Trauma zu sprechen, ist keine Übertreibung. Und dieser Schock öffnet die Demokratische Partei. Und es führt zu einem Elitenaustausch auf oberen Ebene. Viele reden darüber, dass they skip the generation, sie überspringen eine Generation. Und dann kommt noch hinzu die Energie des Sanders-Wahlkampf 16 und die Tatsache, dass dann die Linke in der Partei 18 in den Zwischenwahlen zum Kongress erhebliche Erfolge verzeichnen. AOC und die Squad kehren ein. Und setzen dann mit dem Green New Deal neue Zeichen. Und die Leute um Biden herum, die ja grunde hochzentristisch sind, Biden ist nicht nur zentristisch, sondern uralt, aber sie merken 2020, dass sie diese Energie brauchen. Sie haben es nicht direkt vom Sanders-Lager übernommen, aber über Warren haben sie es übernommen. Sodass viele Beraterinnen um Biden und um das Weiße Haus herum zu dieser eher linken Szene gehören, die 16er Niederlage über Jahre hinweg verarbeitet hatten. Und unter anderem haben sie dann unser Narrativ, und ich sage das bewusst, unser Narrativ der Obama-Jahre aufgenommen und gesagt, okay, da haben wir uns Gelegenheit entgehen lassen und da hätten wir kotzen müssen und nicht klickern sollen. Und das darf nicht nochmal passieren. Und als es dann hieß zum Beispiel, Sommers, ich komme immer auf ihn zu sprechen, weil er so eine bezeichnende Figur ist, als es dann hieß, dass er wieder bei Biden das Sagen hat, gab es ja eine Aufruhr und Biden hat sich von ihm distanziert. Das hat er den beiden Leuten dann nicht verziehen und dann finden wir uns in der Inflation wieder in der Brühe mit ihm. Aber es gibt also wirklich einen bezeichnenden Wandel, das ausgelöst wird durch Krise, also durch das Scheitern des Clinton-Projekts, der Hillary-Clinton-Projekts. Und das öffnet die Partei. Was mir natürlich im Moment Sorgen macht, sollte Harris nicht gewinnen, ist gewisserweise der Umkehrschluss. Also kommt es wieder jetzt zu einem Scheitern, fürchte ich, dass sich die Fronten innerhalb der Demokratischen Partei massiv wieder verhärten. Gegen alles Linke, alles Heterodoxe. Weil dann Inflation wird zur Erklärung ernannt werden für das Scheitern. Und dann sind wir wieder beim makroökonomisch gesehen, also von der ökonomischen Seite, rein von dieser Seite her, wieder beim Alten angekommen, dass die darum geht unter anderem.
Und wenn es nochmal darum geht, diese 4 Jahre so für die ein Zwischenfazit zu finden, weil mehr als ein Zwischenfazit kann es ja auch nicht sein, das sind ja alles fortlaufende Prozesse, dann steht für dich, ist es eine ambivalente Bilanz, weil ich mal davon ausgehe, dass du nicht so weit gehen würdest, wie manche Kommentatoren der letzten Jahre, da das Ende des Neoliberalismus schon auszurufen, oder doch?
Ja, ich meine, auf der programmatischen Ebene könnte man das ja bejahen, aber das ist ja ein sehr verengter Begriff des Neoliberalismus, der einem erlaubt, was weiß ich, Jake Sullivans Brückungsrede 23 als historisch einzuordnen. Da ist man, das ist schon sehr eng gefasst. Ja, ich meine, es ist demokratische Politik in Amerika. Es ist immer zwiespältig, es ist immer komplex, es ist immer kompromissbasiert. Da gibt es keine simplen Revolutionen. Was geschehen ist, es gab diese Öffnung. Ich meine, man sollte, die zweite Krise ist natürlich Covid. Da wer nicht hier gewesen ist in Amerika über diesen Winter, über dieses Jahr, der erste Covid-Frühling, es fühlte sich wie Winter an hier in New York im Frühling 2020. Und dann dieser zweite Winter nach der Wahl im November, wo es nicht klar war, ob die Republikaner überhaupt konzidieren und die Delta-Welle war es, glaube ich, grassierte. Und die Amerikaner sind ja zu Tausenden täglich gestorben, ohne nennenswerte Reaktion der Administration und mit einem Sozialstaat, der ja in Amerika immer wieder erfunden werden muss, und zwar auf Zeit. Und die Uhr lief aus, um die zusätzliche Arbeitslosigkeit für die Millionen der Menschen, die arbeitslos waren in diesem Moment, fiel aus für einige Tage. Dieses Gefühl, dass wirklich alles in die Brüche gehen könnte, war sehr, sehr akut. Und Bidens Team hat gewisserweise eine wirkliche Stabilisierung herbeigeführt. Über die Makroebene hinaus und seine Zweideutigkeit wäre das andere Thema natürlich, ja, die Trade-offs. Was braucht man, um in Amerika Strukturpolitik zu machen? Was gehört dazu? Und viel wichtiger als Ideen, es gibt lauter Ideen und das ist alles nicht Rocket Science, wie man sagen würde. Ich meine, das ist ja alles nicht so kompliziert, dass es da jetzt geniale Ideen braucht. Es braucht Ideen, aber vor allem brauchst du eine Koalition, du brauchst eine Machtkoalition. Und die haben sie irgendwie hinbekommen im Sommer 2022, aber natürlich nur mit Konzessionen. Und was geschehen ist, ist, dass gewisserweise die wirklich große, breite Flut der progressiven Politik, die 2018 wirklich in Fahrt zu sein schien, eingedämmt worden ist und kanalisiert worden ist in ein Programm, das in seiner, ich würde sagen, in seiner, also von progressiver Seite her gesehen, sehr, sehr zweischneidig ist. Das heißt, die ursprüngliche Vision von Build Back Better, von Green New Deal, also Build Back Better war die legislative Umsetzung des Green New Deals, war ja sehr breit ansetzend, Dienstleistungswirtschaft und Gesellschaft orientiert, deshalb auch gegendert weiblich, deshalb divers, weil ausgehend von der tatsächlichen amerikanischen Arbeiterschaft, die weiblich divers und im Dienstleistungssektor ist, und versuchte vor allem auch über die Familienpolitik, über eine progressive Familienpolitik, so Grundbausteine einer zivilisierten Welfare State in Amerika zu implantieren, die ja fehlen. Also im Vergleich zu Europa ist es ja kaum zu fassen hier. Und das war breit angesetzt und großartig in seinen Größenordnungen. Man redete über Billionen, also 1000 Milliarden Dollar und
aber dann ist es der Demokratischen Partei im Grunde gelungen, zum Teil so Kräfte wie Bernie Sanders, Sunrise Movement in dieser Übergangsphase 2020 reinzuholen, aber dann auch letztendlich klein zu halten im Einfluss. Ne?
Weil das amerikanische Parteisystem ja nur oberflächlich anders ist als das deutsche, in dem Sinne, dass es ja im Grunde auch 6 Parteien gibt in Amerika rundherum.
Nur innerhalb 2 Parteien, ja, genau.
Und 3 davon sind innerhalb der Demokratischen Partei. Und was geschah, ist, dass gewisserweise die FDP-äquivalente Figuren innerhalb der Demokratischen Partei die denkbar dünne Mehrheit im Senat ausnutzten.
Und also Manchin und Sinema.
Manchin und Sinema, und haben gewisserweise diese tatsächlich ambitionierte, breit ansetzende progressive Politik ausgebremst und gekillt. Und ersetzt durch, der kleinste gemeinsame Nenner zum Schluss war dann nationalistisch, industriepolitisch ansetzen, vor allem maskulin denken, wirklich so Hard Hats, Blue Collar, klassisch Industrie, Arbeiterschaft zentriert, was natürlich
anachronistisch ist.
Nicht nur anachronistisch, sondern unreal. In dem Sinne, dass das ja ein Bruchteil der amerikanischen Arbeiterschaft tatsächlich ist mittlerweile. Und auch denkbar politisch ungünstig, in dem Sinne, dass das wirklich Typen sind, die tendenziell nicht für die Demokraten stimmen. Das aber sehr gut verbunden werden kann mit Öko-Industrialisierung. Also das ist tatsächlich eine Schleife, die funktioniert. Und Anti-China. Und darum herum formiert sich dann gewisserweise ein neuer Konsens, der zu meinem Erstaunen und nicht zu meiner Freude von vielen Kommentatoren, wie du gesagt hast, aufgegriffen worden ist als Ende des Neoliberalismus. Aber was dabei rauskommt, ist im Grunde, und es wird ja von Jake Sullivan so gefeiert, klassische Cold War Liberalism. Also faltenmäßig aufgestellt, Konsolidierung der Heimatsfront gegen äußere Feinde, ideologisch, praktisch und geopolitisch. Es ist protektionistisch, in relativ primitiver Weise. Und wo genau da zum Beispiel Klima- und Energiewende wirklich in der Prioritätenskala eingeordnet werden, ist ziemlich nicht klar, sagen wir mal.
Was Adam Tooze hier anspricht und mit der Konsolidierung der Heimatfront und Protektionismus beschreibt, ist ein weiterer Wandel, der sich in der amerikanischen Politik vollzogen hat. Während über viele Jahrzehnte internationale Handelsabkommen geschlossen wurden, haben sich die USA in den vergangenen Jahren wirtschaftspolitisch eher barrikadiert. Unter Trump wurden die Zölle gegen chinesische Produkte erhöht, Biden setzte das fort, mit dem Ziel, vor allem die inländische Privatwirtschaft anzukurbeln. America First ist das Prinzip, das Adam Tooze deutlich kritisiert. Der What's Left Podcast zu den US-Wahlen ist eine Co-Produktion der Schweizer Wochenzeitung WOTS und der deutschen Monatszeitung Analyse und Kritik. Beide Redaktionen haben Personal und Zeit investiert. Finanziert wird der Podcast vom Recherchierfonds ProWOTS. Wenn Sie mithelfen wollen, dass Projekte dieser Art auch in Zukunft umgesetzt werden können, spenden Sie auf prowotz.ch und abonnieren Sie eine oder gleich beide Zeitungen. Du hast eben gesagt, dass es eigentlich gar kein großes Geheimnis ist, was passieren müsste. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, angenommen ab Januar 25 ist der Senat, auf einmal gibt es irgendwie nicht mehr die konservativen Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei. Es gäbe sogar theoretisch eine progressive Mehrheit bei den Demokraten. Sie könnten noch mehr machen, was sie wollten. Was würdest du als Keynesianer denn überhaupt als Prioritäten sehen? Wie würde sich das unterscheiden, was wir brauchen von dem, was wir in den letzten 4 Jahren gesehen haben?
Ich denke, ich würde zurückkehren zum familienbasierten Ansatz. Das heißt, es ist wirklich Child Tax Credit, also diese auf Kinderarbeit zentrierte Politik. Und ich meine, Harris ist ja bestimmt keine Hoffnungsfigur der Linken in Amerika, in gar keiner Weise, obwohl die Republikaner versuchen, sie als Radikale zu malen. Ich meine, es könnte ja nicht falscher sein, das ist ja wirklich ein ideologischer Kraftakt, den sie dort vollbringen wollen. Aber sie hat diesen bürgerlichen Feminismus drauf und sie weiß einiges über Sozialpolitik. Und das wäre für mich eine vielversprechende Richtung, in der sie sich bewegen sollten. Ich halte das auch wahltaktisch für besser als dieser Versuch über gezielte Industriepolitik, eine Fabrik dort, hier und dort, gewisserweise Wählerschaften für sich zu gewinnen. Also eine breit basierte, auf Genderfragen, auf Familienfragen, auf Armut konzentrierte Politik halte ich für vielversprechend aus politischem Aspekt. Das mag erstaunen, weil das ja nicht, die amerikanische Wirtschaft braucht im Moment keine weitere Stimulanz von der fiskalpolitischen Seite her. Ich bin da vollkommen offen für, bei gegebenen Umständen, aber die sind eben, das ist bei Vollbeschäftigung brauchen wir das tendenziell nicht. Und man könnte natürlich daran denken, auf der grünen Seite zu nochmal double down und da nochmal zu verstärken. Die Frage wäre im Moment, wo genau das wirklich helfen würde, weil die Mittel, die aus dem IRA fließen sollen, noch nicht alle abgerufen worden sind. Und tendenziell steht ist die zentrale Frage ja das Verhältnis zu China, wo im Moment die großen Durchbrüche erzielt werden zu einer ganz neuen Kostenbasis. Also die Kostendegression ist ja bei denen absolut unglaublich. Und das stellt ungeheuer schwierige Probleme für eine amerikanische Handelspolitik. Prinzipiell nicht. Es ist klar, was man sagen sollte, die Dinge möglichst billig kaufen. Aber politisch ist das für den Kongress und in Washington im Moment überhaupt nicht zu vertreten.
Bevor wir über China reden, was wir auf jeden Fall noch tun, eine Frage nochmal. Es gibt, zurück zur sozusagen der aktuellen Politik, es gibt natürlich ganz viele Bereiche, in denen sich Trump-Politik von Harris-Biden-Politik deutlich unterscheidet. Keine Frage. Yeah. Wenn man es jetzt ein bisschen reduziert auf die Wirtschaftspolitik und sich anschaut, dass Trump auf Zölle gesetzt hat, Biden auf Zölle gesetzt hat, wenn man sich anschaut, dass beide auch auf eine gewisse Weise ja eine America-First-Politik betrieben haben, yeah. Ist das näher, als man sich vielleicht in Deutschland, Europa vorstellt, wirtschaftspolitisch, Trump und Harris?
Ja, die großen Unterschiede sind vermutlich in den Exzessen, sagen wir mal. Also dass Trumps Politik ist auf Spektakel, es geht ja um so eine fast künstlerische Selbstdarstellung. Und das sieht man bei den Demokraten viel weniger. Und das ist gerade in der Handelspolitik wichtig. Also ich war in Mexiko im Sommer und die Aussichten dort und die Tatsache, dass ein Kandidat ernsthaft zur Debatte steht in Amerika, dessen Meinung zu Mexiko dermaßen einfach absurd und abschätzig und trivial sind, ist für sie ziemlich schwierig nicht zu verdauen, sondern einfach nur zu verarbeiten. Verdauen, ich meine, die Mexikaner sind ja lange dran gewohnt an diese wirklich dumme Haltung der Amerikaner ihnen gegenüber. Aber bei Trump ist es halt eine andere Qualität, weil er einfach so vollkommen unberechenbar ist. Das ist das eine. Das werden die Europäer und vor allem auch die Deutschen zu spüren bekommen im Fall des Falles. Das andere ist die Fragen der Ungleichheit. Ich meine, die Demokraten sind keine, das muss ich sagen. Ich meine, die Demokratische Partei ist ja im Grunde ein zuverlässiger Repräsentant der eigentlichen amerikanischen Elite im Durchschnitt, also die Republikaner im Moment, würde ich behaupten. Mindestens, wenn es um die Professional Upper Class geht. Also nicht jetzt um selbstständige kleine Firmenbesitzer, die sogenannte amerikanische Gentry, also Autovertretung aber wenn wir über das Bürgertum, vor allem das Bildungsbürgertum reden, dann sind die Demokraten viel klarer der Repräsentant dieser Schicht. Aber sie geben sich nicht her für eine Steuerpolitik, die wirklich bewusst und gewisserweise eine Regressivität zelebriert. Ich meine, Trump macht ja überhaupt ein Geheimnis daraus, dass er vorhat, der Unternehmerschaft einfach Geld hinzuwerfen und verspricht es ihnen offen.
Und so war es ja auch in den ersten 4 Jahren. Also die Vorteile waren für die 1, 2, 3%.
2017, dieser Steuererlass, genau. In einem Moment, in dem eine riesen Haushaltslücke klafft. Und ich bin, weiß Gott, kein fiskaler kein fiskal politisch konservativ eingestellter Mensch, aber es ist trotzdem arschsträubend, was dort gemacht wird.
Die Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern in der Wirtschaftspolitik sind also immer noch deutlich, sagt Adam Tooze. Trump sorgte in seiner Amtszeit dafür, dass Reiche weniger Steuern zahlen, Klassenkampf von oben. Auch handelspolitisch war und ist Trump unberechenbar, was im Ausland natürlich wahrgenommen wird. Die Demokraten auf der anderen Seite sind zumindest um eine gewisse Umverteilung bemüht. Und nach Jahren des Verschlafens investieren sie mittlerweile auch in erneuerbare Energien.
Die Demokraten haben ja einen Zukunftsentwurf, grüne Modernisierung für die amerikanische Wirtschaft. Vollkommen originell, findet sich überall in Europa, ist überhaupt kein Thema mehr im Grunde. Und das wird unterstützen. Das ist die Koalition, die letztendlich entschied, dass es tatsächlich zum Inflation Reduction Act kam 2022. Da gab es eine Lobby, die dafür einstieg. Jetzt wollen wir auch an die Fettnäpfe. Jetzt wollen wir auch unsere Subsidies bekommen, wie die Fossilen auch. Und es gibt tatsächlich eine gewichtige Gruppe von Menschen innerhalb der Republikanischen Partei, die selbst angesichts dieses offensichtlich bestehenden unternehmerischen Interesses an erneuerbaren Energien in Amerika dagegen halten. Mhm. Also richtig so destruktiv.
Und wie erklärst du dir das?
Ich meine, das hat lokale Gründe. Das heißt, du bist einfach gekauft durch fossile Industrien, die letztendlich und wirklich eine ideologische Fixierung, die sagt, wenn die hier nachgeben, dann folgt alles mögliche andere. Das heißt, wir führen unseren Kampf auf jeder Bastion. Das ist ein bisschen wie die Broken Windows Theory of Policing. Also man verhindert Vandalismus und damit dämmt man das Gewaltverbrechen ein. Das ist so die Übersetzungsschema. Und die Idee ist, glaube ich, wir müssen die Linie in Sachen Klima halten, weil sonst
bricht
die Liberalen und Progressiven überall. Und das ist, glaube ich, damit muss man rechnen. Also Texas ist ja wirklich ein Probe auf ein Exempel dafür, weil Texas ist mittlerweile der größte Utility-Level-Produzent von erneuerbarem Strom. Und trotzdem ist die republikanische Mehrheit im Parlament, im Bundesstaat Texas, darauf erpicht scheinbar, das zu untergraben. Obwohl gewisserweise Revealed Preference der texanischen Unternehmerschaft und der Kundschaft ist, gibt uns doch bitteschön den billigen Strom. Und das darf man nicht unterschätzen, diese...
Man gibt das Monopol auf Zerstörung nicht ab, ne? So.
Ja, genau. Dahinter sind natürlich auch handfeste Gas- und Ölinteressen, die natürlich dann einfach Sabotage betreiben wollen.
Du hast eben schon China angesprochen und du betonst ja wirklich seit vielen Jahren, dass letztendlich wir, wenn es um reale Produktionswerte angeht, dass China längst die stärkste Kraft ist, dass es sowohl in Sachen Emissionen als auch in Sachen Produktion China völlig völlig anderes Tempo hat. Hast du denn das Gefühl, dass da in den letzten Jahren, dass das nach und nach auch in den USA ankommt? Oder ist das wirklich ein vehementes Nicht-Wahrhaben-Wollen?
Es ist beides. Und das eine ist, glaube ich, eine Reaktion und zunehmend symptomatisch für das. Also das zweite ist symptomatisch für das erste. Also je bedrohlicher die Realität wird, desto mehr versteigert man sich in zunehmend surreale
Verdrängungsgesellschafts.
Ja. Also, und absolut, ich meine, das ist für mich als Historiker. Mich interessiert ja die Zeitgeschichte auch in der Hinsicht, ob wir in der Lage sind, gewisserweise die schiere Größe und Dynamik der Welt um uns herum überhaupt irgendwie zu erfassen, ob wir da mitkommen und wie wir unsere Vorurteile und blinde Flecken irgendwie abtragen können. Und ich meine, man kennt das natürlich aus der Agenda der Black Lives Matter oder beim Feminismus. Aber es gibt auch gewisserweise in Sachen Wirtschaftspolitik ähnliche Verbohrtheit, die einfach die Realität nicht sieht. Und es gibt natürlich Bereiche, wo die USA, Geldpolitik, Federal Reserve, Zentralbanken, der Dollar wirklich noch herrscht. Aber wie du genau gesagt hast, in allen Realbereichen der Wirtschaft, also Stahlproduktion, Zement, Stromproduktion, also der gemeinsame Nenner der modernen Gesellschaft, die chinesische Produktion ist das Zweifache der amerikanischen Stromproduktion. Das heißt, die Bruttosozialproduktdaten, die noch in Frage stellen, ob China Amerika überholt hat. Und manche debattieren im Moment, ob es jemals Amerika überholen wird, beschreiben etwas anderes. Ich will nicht sagen, dass sie nur uns in die Irre führen, aber sie beschreiben etwas vollkommen anderes als das, was wir allgemein uns dabei denken, wenn wir sagen Produktionswirtschaft. Auf diesem Level ist das Spiel schon entschieden. Und das hat dann jetzt mittlerweile in der Klimapolitik handfeste Konsequenzen, unter anderem auch, dass die Chinesen einfach die Erfahrung haben und die Größe und die Skalenerträge, die es ihnen möglich machen, sehr, sehr schnell jetzt und auch innovativ im Elektroautobereich zum Beispiel jetzt einen der neuen Maßstäbe zu setzen.
Abgesehen von diesem Fakt, den du versuchst, einfach in den Diskurs zu bekommen und der ja auch was ja überfällig ist, gibt es da auch, siehst du selbst, das Risiko, dass wenn man sich quasi dann, wenn man nur auf diesen Fakt weiß, dass es vor allem China ist, von diesem Land wir abhängig sind, dass dann fast das Risiko ist, dass die USA sich noch mehr zurücklehnen, als sie es jetzt schon tun?
Yeah.
Ist das ein Risiko?
Ja, genau. Ich meine, und ich mag es, wie du das formulierst. Es geht in den meisten meiner Interventions oft darum zu sagen, hey Leute, seht ihr das? Seht ihr, wie das aussieht? Klar, nee, ich meine, die Implikationen sind durchaus kompliziert. Ich meine, ich nehme dazu, glaube ich, eher eine europäische Attitüde ein, die heißt, ich meine, wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass wir hier nicht bestimmt sind, sondern wir müssen das tun, was nötig ist in unserem eigenen Rahmen. Und möglicherweise können wir über verschiedene indirekte Mittel positiven Einfluss ausüben auf den Gang der größeren Dinge. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie unvernünftigerweise einreden sollten, dass wir tatsächlich im Zentrum des Geschehens stehen, sondern wir müssen, und es geht ja auch nicht umgekehrt, jetzt zu sagen, alles dreht sich um China, sondern zu sagen, wir sind in einer radikal konstitutiv multipolaren Welt, aus der niemand entkommen kann. Die Chinesen nicht, die Amerikaner, die Europäer, die kommenden Generationen in Afrika, die nachwachsen, diese riesige demografische Welle, die dort in die 50er und 60er Jahre hineinrollt. Niemand kann sich dem entziehen. Und die Frage ist, wie wir in vernünftiger und realistischer Weise damit umgehen. Also es ist ein bisschen so ein Kant-Programm irgendwie und selbstverschuldete Unmündigkeit, dem entkommen. Also diese und die selbstverschuldete Illusion, der sollten wir möglichst entkommen. Dass das nicht unbedingt im gewöhnlichen Sinne motiviert, das will ich konzidieren. Aber das ist, ich meine, das scheint mir ziemlich, das scheint mir nicht adäquat als Antwort. Ja. Das heißt nur, du musst das Problem anders durchdenken.
Obwohl ich weiß, dass du kein Hellseher bist, wenn wir jetzt über Multipolarität sprechen und anerkennen, dass die letzten Jahre eher eine Zuspitzung der Trade Wars war und eine letztendlich durch die Zölle, die wir schon angesprochen haben und so weiter. Was wäre denn eigentlich eine utopische, vielleicht ist das falsche Wort, oder eher visionäre Sicht, wie diese beiden Hegemonen friedlich koexistieren können? Oder ist das eigentlich fast unvorstellbar in diesem wirtschaftlichen System?
Ich meine, nein, ich halte es nicht für unvorstellbar. Ich bin nicht jemand für Utopien, einfach vom Temperament her. aber auch überhaupt nicht für Fatalismus. In diesem Sinne, ich bin zu sehr Kind der 70er und 80er Jahre. Ich meine, ich bin Kind der Ostpolitik. Ich bin damit in Westdeutschland aufgewachsen. Und das heißt aushandeln. Das heißt sehr, sehr komplexe und zum Teil sehr zweideutige Kompromisse akzeptieren und mit ihnen arbeiten und daraus das Beste machen. Unter anderem fasziniert mich Singapur, weil dort gewisserweise eine regionale, ich meine megaregionale, kontinentale, multikontinentale Modernität sichtbar wird, die ihre eigene Logik hat, die ungeheure Dynamik und Innovationskraft hat, trotz des fürchterlichen Dünkels des Westens in dieser Hinsicht. Und das finde ich vielversprechend, dass man da gewisserweise dann an den Frontiers immer, an den Grenzen, an den Frontlinien Reibung erwarten muss und dass man damit umzugehen lernen muss, ist klar. Wovon wir Abschied nehmen müssen, vermutlich ist so eine einförmige, einerlei Vorstellung von Modernität. Das ist nicht unsere Realität, das war nie unsere Realität und das ist auch zukünftig nicht zu erwarten, obwohl natürlich viele darauf hinweisen, dass was weiß ich, die Modernität von Ostasien im Moment Shanghai oder so, das ist ja sehr auf gewisser Weise sehr bekannt, das kommt einem sehr bekannt vor, als jemand aus dem Westen kommt. Aber das ist, glaube ich, eine Unterschlagung von vielen komplexen, das ist eher oberflächlich, diese absolute Homogenität, die man sieht. Also, kurz gesagt, ja, es geht. Worum es ginge, ist vermutlich die Stabilisierung von von Netzwerken und ihre Produktivmachung. Worüber ich mir am wenigsten Sorgen mache, ist über das Auskommen von Menschen in reichen Ländern mit viel Kompetenz. Worum es in so einem, ich meine das jetzt nicht im paternalistischen Sinne, sondern auch einfach nur analytisch, was mir unklar ist, ist, was das Schicksal sein wird von Ländern dazwischen. Dass es möglich sein müsste für Europa und Amerika gewisserweise eine Abkopplung zu erreichen oder das zu stabilisieren, das setzt sich voraus. Die Frage ist, was geschieht mit Nordafrika, was geschieht mit Sub-Saharan Afrika unter diesen Umständen, Lateinamerika, den ärmeren Teilen Südostasiens, Pakistan, solche Fragen. Da scheint mir die Zukunft viel, viel, viel weniger irgendwie durchsichtig.
Wenn wir nochmal in diesen auf manchen Ebenen, zumindest aus meiner Sicht, frustrierenden Wahlkampf in den USA zurückgehen. Wenn man in Umfragen geht, es besteht eine Umfrage nach der nächsten, dass Inflation und die Wirtschaftslage die größte Sorge der AmerikanerInnen ist. Yeah. Hältst du das, was da von Kamala Harris in den letzten Wochen als Vorschläge gekommen ist, für sufficient? Hältst du es für realistisch? Ich denke jetzt vor allem an die Idee, Preisabsprachen verbieten zu wollen, Preiskontrollen. Yeah. Ist das eines von mehreren Mitteln?
Ich meine, es ist für mich sehr zwiespältig, weil mein Ökonomenhirn sagt, das ist alles blödsinnig und das kann nicht sein und das darf man nicht machen und das ist auch nicht besonders progressiv und warum gehen wir in diese Ecke? Aber ich will einfach nur für die Hörerinnen in Deutschland vermitteln, ich meine, wenn du auf einmal $9 für eine Tube Sensodyne Zahnpasta hinlegen musst, was hier gang und gäbe ist, da kriegst du den Schock. Ich meine, du merkst, mein Gott, das ist doch verrückt. Und ich meine, ich verdiene großartig in Amerika, aber ich verstehe nicht, wie meine Mitbürgerinnen, die gewöhnlicher verdienen, wie sie überhaupt klarkommen.
Nee, ich kann es dir wirklich sagen, ich gehe manchmal im Supermarkt und ich verdiene ja auch oben mittel, okay. Überlege ich schon bei diesen Preisen, gerade so bei Früchten und Gemüse, ist das jetzt, nehme ich das rein in den Kopf oder nicht? Also es ist wirklich schon manchmal der Gedanke, ja.
Und ich umgekehrt, ist es wirklich so, dass ich ständig in Europa den Schock bekomme, weil ich denke, die haben irgendwas nicht abgerechnet. Und ich habe Angst, dass ich jetzt rauslaufe und ich habe nicht für alle meine Sachen im Kopf. Also diese Preisverzerrung und die Schamlosigkeit. Es gibt keinen Grund, warum eine Tube Zahnpasta $10 kosten sollte. Ich meine, du kannst auf deutschen Amazon schauen und das kostet 2 Euro oder 2,50 Euro. Und es ist das gleiche Plattform in zwei verschiedenen Ländern. Also es ist klar, dass hier massive Preisverzerrungen im System sind. Das oder der Dollar ist überbewertet nach außen hin, was natürlich auch gewisserweise eine Lösung dieses Paradoxons wäre. Aber das würde für die heimische Kaufkraft natürlich nichts bringen. Und daraus ergeben sich ja ganz verständliche Schockreaktionen. Und es ist zwar, glaube ich, aus der Perspektive von selbst nach Isabella Weber und all diesen Kolleginnen, die daran gearbeitet haben, uns dafür zu uns klar zu machen, wie Preisabsprachen und Gier gewisserweise und Profitmargen die Preise angetrieben haben. Ich bin auf intellektueller Ebene immer nicht überzeugt davon, dass das geht oder dass das der beste Weg wäre. Aber als politische Reaktion zu sagen, wir tun etwas, finde ich es unabdingbar. Und ich finde es nicht schlecht, dass sie das getan haben. Das ist ja auch eines der Lehren der Obama-Jahre, dass sie einfach zu unterkühlt und vernünftig waren, viel zu oft. Sie hätten die Banker an den Pranger stellen sollen. Sie hätten sie angreifen sollen. Sie hätten ihnen die Hölle heiß machen sollen. Das haben sie nicht getan. Sie waren zu höflich und zu vornehm. Und das finde ich unter diesen Umständen nicht falsch, dass sie das betreiben. Und ich finde es in Diskussionen mit Europäern immer wichtig zu sagen, also die Schamlosigkeit der Klientelpolitik in Amerika auf beiden Seiten ist sehr beeindruckend. Also das ist wirklich, also bei den Amerikanern, wenn sie auf einmal sagen Populismus und du schaust dir die gewöhnliche Politik an in Amerika, ist das ja im Grunde die Bedienung von bestimmten Klientelen. Und das gehört nicht zum guten Ton unbedingt, aber einfach zum Selbstverständnis der Politik.
Ich glaube, genau. Klientelpolitik ist noch offener, noch direkter, noch expliziter als in Europa. Ja. Ne? Adam, ja. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle im Bereich der US-Wirtschaftspolitik oder US-Wirtschaft. Worüber reden wir zu viel?
Wir reden zu viel über Industriepolitik und wir haben es gar nicht so richtig besprochen, aber das Inflation Reduction Act ist ein Papptiger meiner Meinung nach und wurde aus innereuropäischen Gründen gewisserweise als Spuk mobilisiert, hat in gewisser Weise auch zur Mobilisierung von europäischen Interessen gedient, aber wir haben zu viel darüber geredet. Zu wenig.
Genau, das wäre die nächste Frage.
Zu wenig über Fracking. Ich meine, wenn wir aus dem Rückspiegel die Legacy der Biden-Administration uns ansehen werden, woran werden wir uns erinnern? Wie läuft denn das Inflation Reduction Act? Natürlich einmalig in der amerikanischen Geschichte bisher. Aber auf welthistorischer Bühne, das, was wirklich die Welt bewegt hat, ist der Aufstieg oder der Wiederaufstieg Amerikas. Und das ist ja eine sehr lange her, dass der Wiederaufstieg Amerikas zum größten Ölproduzenten der Welt. Und zwar zum größten, den sie jemals gegeben hat. Also Saudi-Arabien ist jetzt auf Platz 2 verdrängt. Und mit einer ungeheuren Buchtendynamik und auch mit einer Industriepolitik im Grunde, die aber eben nicht so gefeiert wird. Aber das ist ja die fossile Unterstützung durch den amerikanischen Staat schon seit Jahrhunderten. Also die Erschließung der amerikanischen Ressourcen geht ja nicht von alleine. Das ist ja kein Marktgeschehen an sich, sondern eine komplexe politische Ökonomie. Und das haben wir dort mit einer solchen Bucht gesehen. Das wird enorm unterschätzt als Faktor.
Ich fürchte, mit diesen leicht deprimierenden Worten müssen wir jetzt aufhören. Ich danke dir, Adam, für das Gespräch. Dankeschön.
Hat mich gefreut.
Das Fazit von Adam Tooze ist also ziemlich eindeutig. Die USA sind wirtschafts- und klimapolitisch auf einem falschen Weg. Zum einen, weil sie mehr fossile Energie produzieren als je zuvor. Zum anderen, weil der America-First-Ansatz, insbesondere durch Zölle, einen Handelskrieg mit China provoziert. Adam sagt, dass es im Inland eine Art Care-Economy bräuchte, rund um Fragen der Familienpolitik und Gesundheitsversorgung. Und geopolitisch plädiert er dafür, mit China Kompromisse einzugehen, statt sich zu isolieren. Man könnte also auch sagen, dass Adam von den USA Demut erwartet, realistischen Demut. Das wäre wirklich ein Bruch mit der Geschichte. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von der WOTS und Analyse und Kritik, finanziert durch den WOTS Recherchierfonds. Am Podcast beteiligt sind Uğur Gültekin, Kaspar Surber, Jan-Ole Arps, Payam Masumi, Helen Derik und Lukas Hermsmeier.